Einen schönen guten Morgen auch von mir nochmal. Ich stelle mich nochmal ganz kurz vor. Ich glaube, ich habe ein oder zweimal schon bei euch gepredigt, aber das schadet ja auf jeden Fall nicht. Mein Name ist Sebastian Ruskamp. Ich studiere derzeit an der Theologischen Hochschule in Elztal mit meiner Verlobten Fiona zusammen. Wir sind beide gerade im letzten Semester. Das heißt, wenn alles gut läuft, sind wir zum Sommer oder Herbst hin fertig. Und ich kann auch schon mal so viel sagen, wir haben auch schon eine Gemeinde, in die wir gehen werden. Und zwar werden wir dann ab Herbst in Neu-Ulm in Bayern arbeiten, in einer Gemeinde dort. Also was ganz was anderes als hier. Ich komme aus dem Rheinland, aus der Christusgemeinde Siegburg, die vielleicht einigen von euch jetzt bekannt ist, sage ich einfach mal so. Genau, ich habe auch Tonchefs Einführungen und Vorstellungen gesehen. Genau, das ist meine Heimatgemeinde sozusagen. Genau. Und ich bin 28 Jahre alt. Ich sehe zwar nicht so alt aus, aber das ist, finde ich, immer auch irgendwie gut zu wissen. Ich habe mich gefragt, wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? Wenn jetzt Ostern Weihnachten wäre, dann würden wir erst die zweite Kerze anzünden. Es wäre ganz kalt draußen. Gut, heute Morgen ist es auch relativ frisch. Aber es ist ganz kalt draußen und wir würden zur Gemeinde kommen, es wäre alles schön dekoriert, die Lichter in den Fenstern würden leuchten. Wir würden vermutlich das gute Essen genießen, weil die Weihnachtszeit, die kommt ja auch mit Lebkuchen und all den tollen Leckereien. Ostern hingegen, Ostern, haben wir eben auch nochmal gehört, kommt mit Fastenzeit. Irgendwie das Gegenteil von Weihnachten, sich zurücknehmen und sich auf etwas anderes irgendwie ausrichten. Und für manche ist die Fastenzeit was ganz Besonderes und was ganz Einzigartiges. Aber die Weihnachtszeit, mir jedenfalls, das fällt mir immer leichter. Weil da ist irgendwie ist so schön. Und ich sag mal so ein bisschen salopp, ich kann da machen, was ich will, weil ich weiß, wir bereiten uns alle gemeinsam auf Weihnachten vor und dann endlich kommt der Tag. Als Kind ist das sowieso nochmal besonders irgendwie ja, aufregend und spannend, diese Zeit. Während Ostern, da stolpern wir meistens so rein. Ja, wir wissen, dass es kommt, aber wir kriegen ja auch nicht so richtig frei und plötzlich ist dann Ostern. Und wir zum Beispiel, wir haben am Dienstag nach Ostermontag eine Klausur. Das heißt, unsere ganze Osterzeit wird mit Lernen verbracht. Also Ostern, das ist irgendwie eins von diesen Festen, was so reingequetscht wird. Dann wechselt der Tag auch noch immer und ja, irgendwie nicht so attraktiv. Obwohl Ostern das oder eines der wichtigsten Feste für uns Christen natürlich ist. Ostern scheint also irgendwie anstrengender zu sein als Weihnachten, finde ich jedenfalls. Weihnachten, die Zeit des Wartens und Vorbereitens und es wird bald kommen und spannend. Und Ostern, naja, Ostern ist dann die Zeit des Suchens, jedenfalls für diesen einen Tag. Mein Neffe ist jetzt 2,5 und das heißt, seit 2,5 Jahren suchen wir wieder fleißig Ostereier und Leckereien und Schokoladen im Garten meiner Eltern. Früher war das richtig schön für mich, aber dann, als wir alle älter wurden, ich habe noch 2 Geschwister, die auch älter sind als ich, ja, da wurde das nicht mehr so interessant und auch nicht mehr so spannend. Dann hat man sich ein kleines Geschenk gemacht und war einfach froh, dass man heute irgendwie zusammen ist. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr Kinder oder Enkel, wo jetzt auch Sachen versteckt und ihr überlegt euch ganz genau, okay, ich habe 10 Sachen, die verstecke ich und jetzt suchen alle und ich versuche mir auch zu merken, wo wirklich alles ist. Und am Ende denkt man sich so, da fehlt doch noch was. Und man geht so diese Orte ab, die Verstecke, wo man sich denkt, na, da könnte es noch sein, die wurden schon gefunden. Und wir hatten viele, viele Jahre, wo wir dann Wochen später plötzlich im Garten bei der Gartenarbeit, ach guck mal, da ist ja noch ein Ei, irgendwie gefunden haben. Ostern, die Zeit des Suchens. Der heutige Predigttext ist jetzt kein klassischer Passionstext, aber es geht auch um ein Suchen und Gefundenwerden. Da ist eine Person, und das passt super zu der Geschichte oder zu der Ausstellung mit den Bäumen, der sich versteckt. Auf einem Baum, der beobachten möchte, aber vielleicht gar nicht so gefunden wird. Aber er wird gefunden und er bleibt nicht wie das Osterei ganz lange Zeit versteckt. Zachäus. Ich denke, die Geschichte ist allen, die hier sitzen, irgendwie mal bekannt und hat sie mal gehört. Damals in der Kinderstunde wird die Geschichte ja auch liebend gerne verwendet. Zachäus, das heißt so viel wie der Gerechte oder sogar der Reine. Was, wer die Geschichte und weiß, wer er war, ein bisschen ironisch klingt. Zachäus, der Reine, der doch mit diesem schmutzigen Geld umgeht, der doch das macht, was man eigentlich nicht machen sollte, oder? Der Zöllner war. Zöllner, das wissen, denke ich, auch einige von euch, waren sehr unbeliebte Personen damals. Sie standen zwischen dem römischen Besatzer und dem Volk. Sie waren auch jetzt keine Beamten, wie wir es heutzutage haben, die einfach das machen, was ihnen gesagt wird. Sie mussten Geld abgeben für diese Stadt und das, was sie sich als Gewinn praktisch abrechnen wollten, das mussten sie selber draufschlagen. Das heißt, das Gehalt eines Zöllners, das wechselte, je nachdem, wie mutig er war, wie viel Geld er praktisch abkassieren wollte von den Leuten. Das heißt, die Zöllner waren zum einen nicht wirklich Teil des Volkes, weil sie ja dann doch über dem Volk standen und ihnen Geld abgenommen haben, aber sie waren noch keine Römer, die das römische Bürgerrecht besaßen, sondern sie arbeiteten lediglich für die Römer. Zöllner waren so Personen, ja, mittendrin. Die gehörten irgendwie nicht hierzu, aber sie gehörten auch irgendwie nicht dazu. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben. Zachäus verdiente sich eine goldene Nase, so kann man das so schön sagen. Er war eine Schlüsselperson für diese Stadt Jericho. Wir würden heute sagen, naja, der hat nicht nur Gutes da gemacht, aber er war ziemlich entscheidend. Und auch wenn die Leute ihn mieden, mit ihm nicht viel zu tun haben wollten, er hatte hohes Ansehen. Letztendlich war er die Person, die zwischen ihnen und dem römischen Heer stand. Und Zöllner, das hat man auch öfters mal gelesen, Zöllner konnten auch manchmal gnädig sein. Und dann war man in der Schuld eines Zöllners, was für den Moment gut war, bis er dann die Schuld einfordert. Also Zöllner oder der Beruf des Zöllners, Personen, die sehr reich waren, sehr unbeliebt und trotzdem hohes Ansehen hatten. Ganz interessant ist, dass das Lukas-Evangelium eine ganz andere Geschichte von Zöllnern schreibt. Ja, da kommt vor, dass er unbeliebt war, aber wer den Text kennt oder eben gelauscht hat, nur ganz kurz in einem Nebensatz. An allen 6 Stellen, wo es um Zöllner geht, werden sie am Ende positiv bewertet. Für Lukas oder für den, der das geschrieben hat, er ist der Meinung, Zöllner, naja, eigentlich sind das ja ganz positive Personen. Obwohl sie als Unterdrücker, als Ausbeuter gelten, die Menschen sie mieden, scheint Lukas an ihnen irgendwie Gefallen gefunden zu haben. Warum? Warum schreibt Lukas über die Zöllner eher positiv? Was ist das Muster dahinter? Und das Muster wird erkennbar, wenn man auf Jesus guckt, wie so oft. Was macht nämlich Jesus, wenn er in die Stadt kommt? Er geht zu den Ausgestoßenen, den Abtrünnigen, den Gesetzlosen. Ich habe mal einen schönen Satz gehört: Die Menschen, die die Religion am wenigsten mögen, mögen am liebsten das Evangelium. Die Menschen, die alle Regeln, Texte auswendig können, die sind meistens überfordert, wenn dann das Evangelium kommt. Und die Menschen, die die Religion am wenigsten mögen, die freuen sich dann auf diesen Zuspruch des Evangeliums. Fast alle Geschichten, die wir über Jesus Christus lesen und sehen und hören, sind, wo er mit Menschen Zeit verbringt, die eben nicht im Fokus der Gesellschaft waren. Es ist klar, Jesus geht den Gesetzlosen nach. Das haben wir schon oft genug gehört. Und am Ende, wenn sie Jesus begegnet sind, sagen viele, viele Personen: Jetzt ist mein Leben anders. Ich kann diese Erlösung, die er mir anbieten will, irgendwie annehmen. Wie können wir das heutzutage auch noch machen? Ich denke, dieser Text wird uns dazu 3 Sachen sagen. Das erste ist, wir müssen auf einen Baum klettern. Das zweite ist, wir müssen über die Wänge hinwegkommen. Und das dritte ist, wir müssen Jesus nach Hause bringen. Zachäus möchte gerne Jesus sehen. Er hat aber ein Problem, er ist nicht besonders groß. Es gibt sogar ein Fachwort dafür, und zwar Napoleon-Komplex. Ich habe Geschichte studiert in Bonn und Köln. Napoleon war gar nicht so klein, aber dieses Wort wird dafür verwendet, für Menschen, die nicht so groß sind und deswegen, naja, beeinträchtigt sind. Napoleon-Komplex. Wahrscheinlich hat er gehört, dass es da diese Person gibt, die durch die Städte zieht. Und jetzt weiß er, sie kommt auch zu mir. Ich habe mich immer gefragt, ob er wohl auch Zoll von Jesus genommen hat, dafür, dass er in der Stadt ist und dort lebt und dort einkauft. Vielleicht denkt sich auch Zachäus, ich habe von diesem Jesus wundersame Sachen gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber vielleicht schaue ich es mir einfach mal an. Vielleicht steckt auch bei Zachäus eine ganz tiefe, echte Sehnsucht dahinter. Dieser Mensch, der kann vielleicht alles ändern, der kann vielleicht auch mir helfen, endlich. Vielleicht spürt Zachäus, dass ihm etwas Wesentliches im Leben fehlt. Er hat Geld und ein schönes Haus, aber keine Freunde. Wir wissen nicht, ob er eine Partnerin oder sowas hatte. Wir erfahren nur, er möchte Jesus sehen. Und er geht auf die Straße, aber keine Chance. Ich stelle mir vor, wenn er auf die Straße kommt, dass Leute ihn gar nicht angucken, bloß nicht gesehen werden mit ihm. Aber er ist so klein, er kommt da auch nicht durch. Und er will vielleicht auch nicht mit den Menschen jetzt in Kontakt reden und sagen, hey, geht bitte mal aus dem Weg, bloß nicht auffallen. Weil wer weiß, was die Menschen auf offener Straße ohne seinen Schutz da mit ihm machen würden. Aber seine Neugier oder die Sehnsucht ist so groß, dass er eine Idee hat. Er geht auf einen Baum. Er sucht sich einen Baum und klettert hoch. Und ich finde hier, das sieht man bei so verschiedenen Anspielen für Kinder immer ganz schön, denkt man sich so, ach ja, das ist doch ein schönes Bild. Zachäus auf dem Baum, das macht doch Sinn. Aber stellt euch mal vor, ihr geht jetzt nach draußen und seht einen Baum und denkt euch, oh, da gehe ich jetzt mal hoch. Wer von euch würde das machen? Stellt euch vor, gerade in Berlin, ihr geht durch die Straßen und ihr seht Menschen, erwachsene Männer oder Frauen auf Bäumen sitzen. Stellt euch vor, wir würden entlang spazieren durch Berlin und, um mal diesen Vergleich zu ziehen, und Olaf Scholz sitzt auf dem Baum. Oder andere Politiker sitzen auf dem Baum. Eure Reaktion ist klar. Natürlich, nach einer Zeit würde man fragen, okay, warum macht ihr das? Er wird das sehen. Und das Erste, was wir machen würden, ist das Handy rausziehen, Foto machen und schnell allen zeigen. Es wäre in allen Zeitschriften, vielleicht ist das eine gute Absicht dann von diesen Menschen, aber es wäre in allen Zeitschriften, guckt mal, wer sitzt denn da auf dem Baum? Und genauso wie ihr gerade reagiert habt, werden auch die Menschen reagiert haben. Was macht der denn da auf dem Baum? Was soll das denn? Der kann doch einfach zu Jesus gehen und mit ihm sprechen. Als Zachäus auf diesen Baum steigt, lässt er etwas hinter sich. Und zwar seinen Stolz und sein Ansehen. Er weiß, naja, die Menschen mögen mich ja eh nicht so, was soll schon passieren? Ich gehe auf den Baum, weil es ist für mich wichtiger, Jesus zu sehen, als dass die Menschen noch schlechter vielleicht von mir denken. Auch wenn er vielleicht so dachte, zahlt er einen enormen Preis. Er ist eine wichtige Person in Jericho, das haben wir eben gehört. Und er geht auf diesen Baum, ganz würdelos. Menschen denken sich vielleicht auch, naja, Zachäus, traust du dich vielleicht nicht, zu Jesus zu gehen? Ich dachte, du bist so ein großer Mann, metaphorisch gesprochen. Ich habe das Gefühl, als ich diesen Text gelesen habe in der Passionszeit, dass es mir oft auch so geht. Vielleicht hatten wir bei unserem Bekehrungserlebnis dieses Gefühl, ich gehe auf den Baum. Ich bin so von Jesus ergriffen, ich bin so neugierig, was da noch kommt. Ich tue alles. Ich fahre auf Freizeiten, ich höre mir Predigten an, ich lese in der Bibel, ich habe richtig Lust. Ich klettere auf diesen Baum. Mir ist eigentlich egal, was andere denken oder von mir halten. Das Wichtigste ist, dass ich Zeit verbringe mit Jesus und der Blick auf ihn frei ist. Das Gefühl, in Gottes Gegenwart zu sein, war so groß, dass es mir auch egal war, was vielleicht meine Familie von mir denkt oder Freunde oder selbst andere Christen und Christinnen. Auf einem Baum zu klettern, naja, hat vielleicht sogar Spaß gemacht. Bist du bereit, das jetzt auch noch so zu tun, auf einen Baum metaphorisch zu klettern und vielleicht für viele andere Menschen albern auszusehen? Und dieses auf einen Baum klettern, das nimmt in vielen verschiedenen Kulturen und Bereichen unseres Lebens verschiedene Dinge an. Das wird sich wahrscheinlich auch immer ändern. Was könnte so ein Baumerlebnis für dich sein, dass der Blick auf Jesus wieder klar wird? Dass nichts im Weg steht, die Menschenmenge nicht und nicht das Gestrüpp vom Baum in deinen Augen. Was müsstest du vielleicht überwinden, um auf diesen Baum metaphorisch zu steigen? Vielleicht dein Stolz? Ich schaffe das schon alleine und eigentlich läuft es ja oft auch ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Und ich bete ja auch schon dafür, ist ja nicht so, als würde ich das gar nicht machen. Vielleicht auch die Blicke der anderen. Wenn die hören, was ich eigentlich gerade denke, dass meine Perspektive auf das Leben einfach eine andere ist. Vielleicht denkst du auch, Ja, Sebastian, ich war schon auf dem Baum vor vielen, vielen Jahren oder auch vor kurzem erst. Und mal unter uns, diese Begeisterung, die nimmt ja auch ein bisschen ab. Und ich brauche jetzt gar nicht mehr auf den Baum zu gehen, weil ich hatte mein Baumerlebnis und jetzt kann ich Jesus ja einfach so begegnen. Ich muss dafür jetzt vielleicht nichts aufgeben und der Blick auf Jesus ist schon irgendwie klar. Und wenn dann mal eine Person davor steht, dann schaue ich einfach um die herum. Was müssen wir vielleicht aufgeben oder loslassen, um auf diesen Baum zu klettern? Ich bin beeindruckt, dass Zachäus sich getraut hat, das zu tun. Auf diesen Baum zu gehen und zu wissen, Menschen werden schlecht von mir denken und ich mache es trotzdem. Ich will den Blick auf Jesus wieder klarkriegen. Und das Zweite. Was ist der Grund, weshalb Zachäus eben nicht Jesus sehen kann? Die Menge. Die Menge ist der Grund, weshalb Zachäus nicht sehen kann. Er ist klein und überall sind Menschen im Weg. Und diese Menge, die ist vermutlich eine moralische und selbstgerechte Menge. Die weiß doch eh alles besser. Sie sehen auf Zachäus herab und formulieren, bei einem Sünder ist er eingekehrt, bei so einer Person, in Vers 7. Ich denke, ein großes Problem, was wir oft haben, ist, dass wir mit Menschen unterwegs sind. Menschen, die der Meinung sind, die wissen doch dann wieder alles besser als ich. Die mir vielleicht Vorschriften machen, wie es dann richtig zu leben ist und ich mache das ja irgendwie nicht richtig. An der Menge, da kommen wir meistens nicht vorbei. Auch wenn wir vielleicht sagen, naja, mir ist es egal, was andere denken. Ist es das wirklich? Ist es dir wirklich egal, was andere von dir denken und von dir halten? Es gibt so viele Menschen, die auf andere herabschauen und ich muss zugeben, wenn ich ganz ehrlich bin, oft mache ich das selber auch. Es gibt so viele Menschen in Kirchen und Gemeinden, die andere eben nicht so annehmen und die sagen, du musst dich ändern, um Teil von uns zu sein. Es gibt so viele Christen, die ein schlechtes Vorbild sind, dass viele Menschen sagen, boah, mit diesem Christentum will ich gar nichts zu tun haben, schnell weg. Wir und viele andere kommen eben nicht an der Menge vorbei. Vielleicht kennst du Momente in deinem Leben, wo du in der Menge hängen bleibst. Dich einfach so, wie wenn man einkaufen geht an einem Samstag, du bist einfach mitgetragen von den Leuten und du weißt gar nicht, wohin mit dir. Und du denkst dir, naja, mich dagegen wehren kann ich jetzt auch nicht, also werde ich einfach mitgeschoben und gucke mal, wo ich rauskomme. Vielleicht kennst du das, dass Gemeinde und andere Christen, Brüdern und Schwestern im Glauben dich verletzt haben. Und du dachtest, dass sie niemals imstande wären, sowas zu tun oder zu sagen. Du merkst, Menschen rauben mir den Blick auf Jesus. Und ganz oft merke ich das, ganz oft aber auch nicht. Oder Menschen haben den Blick auf Jesus so stark eingefärbt und in so ein schlechtes Licht gerückt, dass du sagst, eigentlich will ich mit diesem Jesus so viel gar nicht mehr zu tun haben. Im Alltag spielt das vielleicht nicht so eine Rolle. Was ich von Zachäus lernen kann, was wir alle lernen können, ist, lass dich davon nicht abhalten. Such dir einen Baum, such dir Menschen, die dir vielleicht den Weg einmal kurz frei machen, dass du zu diesem Baum gehen kannst und dir Raum geben und dass du dich ausprobieren kannst und dir Zeit nehmen kannst. Und das Dritte, Jesus tut Erstaunliches. Zachäus ist wichtig und wir können viel von ihm lernen, aber am Ende ist Jesus ja auch noch in der Geschichte. Er bleibt stehen, er sieht ihn. Zachäus versteckt sich vielleicht in dem Baum, hofft, dass ihn nicht so viele sehen und natürlich, Jesus sieht ihn. Er schaut nach oben und sagt, komm runter, Zachäus. Wahrscheinlich hat Zachäus erwartet, dass Jesus ihm vielleicht anlächelt oder vielleicht zunickt, vielleicht winkt Jesus sogar, aber dass er mich jetzt anspricht und auch noch meinen Namen kennt, daran hat er vermutlich nicht geredet. Und was sagt dann Jesus zu Zachäus? Hey, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du bist der Oberzöllner und ich weiß, du bist superreich und du musst dein Leben ändern, damit die Menschen dich endlich annehmen. Genau das sagt Jesus nicht zu Zachäus. Jesus will ihn auch nicht betroffen machen, damit Zachäus versteht, was für ein Unheil er eigentlich in diese Stadt bringt. Er will ihm auch nicht sagen, hey, wegen dir sind Menschen verarmt. Du bist der Grund, warum viele, viele Familien nichts zu essen haben. All das könnte er sagen, aber er sagt es nicht. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er beurteilt ihn nicht, sondern er sagt: Weißt du was, Zachäus, bei dir will ich heute essen. Ich möchte heute dein Gast sein. Was ich in dieser Geschichte so erstaunlich finde und was ich ganz oft verpasse: Zachäus muss sich erstmal nicht ändern, damit Jesus bei ihm ist und mit ihm Zeit verbringt. Man könnte sogar so weit gehen, dass Jesus ja von diesem Reichtum von Zachäus ein bisschen profitiert und der Tisch wird gedeckt sein mit wunderschönen Dingen und ganz viel Essen liegt da. Jesus sucht zuerst den Kontakt, die Begegnung. Er will ihn kennenlernen und verstehen. Und ebenso erstaunlich, Zachäus antwortet und sagt: Okay, wir machen das. Lass uns zu mir gehen. Wie oft wurde er wohl übersehen? Wie lange ist es her, dass Zachäus mal einen Gast bei sich hatte? Geht also vom Baum runter und nimmt Jesus zu sich. Und ich glaube, uns wird diese Geschichte erzählt, damit wir sehen, wie Jesus ist. Ganz oft, finde ich, sind die Geschichten der Bibel wie so Fenster auf Gott, wo wir einen kurzen Moment erhaschen, was ist der Charakter von unserem Gott. Jesus nennt ihn nicht mal einen Gauner oder beschuldigt ihn irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass Jesus Bescheid wusste, wer er war. Am Ende sagt er nicht: Zachäus, jetzt müssen wir mal Tacheles reden, sondern er sagt: Zachäus, du bist ein Sohn Abrahams. Wir würden heute sagen: Zachäus, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das ist, was zählt. Und ich muss sagen, ich wünsche mir das und ich wünsche uns das, diesen Zuspruch: Du bist ein geliebtes Kind Gottes, egal wie du bist und egal was du tust. Ich wünsche diese tiefe Begegnung mit diesem Sohn, wie Zachäus sie hatte, dass Jesus mich ansieht und sich bei mir einladen will. Ganz gleich, was er dann in meinem Lebenshaus alles so antrifft. Und auch weil ich dann keine Zeit mehr hatte, noch schnell alles wegzuräumen, noch einmal mit einem feuchten Lappen übers Gäste-WC zu wischen und alle Sachen in diesen berühmte Schublade oder Schrank zu schmeißen, wenn man das macht, wenn Besuch kommt, sondern einfach zu sagen: Nein, Jesus, du bist willkommen in meinem Lebenshaus, so wie es eben gerade aussieht. Er will Gast sein, sein Herz mit dir teilen und dir zuhören. Und ich würde so gerne wissen, worüber die beiden geredet haben. Leider ist uns darüber nicht viel bekannt. Ich würde so gerne wissen, was Jesus ihn gefragt hat, was Zachäus erzählt hat, ob Zachäus geweint hat. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es keine Taufe zum Beispiel gab oder so. Wir wissen, die beiden haben mit einer Zeit verbracht und diese Begegnung hat Zachäus Leben für immer verändert. Wir lesen nur knapp, was Zachäus dann tut, nachdem Jesus ihm begegnet. Er gibt die Hälfte seines Geldes den Armen, die er beim Zoll vielleicht betrogen hat oder wo er sich zu viel geholt hat. Zachäus verändert sein Leben, weil er einen klaren Blick auf diesen Jesus bekommen hat, weil er mutig war, auf diesen Baum zu gehen, weil er mutig war, Jesus sich einladen zu lassen und mit ihm zu reden. Zachäus verändert sein Leben mit praktischen Folgen. Der Tag danach. Als Jericho am nächsten Morgen aufwacht, war vermutlich nichts mehr wie zuvor. Ein Familienvater findet plötzlich Geld in seinem Briefkasten. Geld, was er noch am Tag davor Zachäus abgeben musste. Ihm treten die Tränen in die Augen. Jetzt kann er endlich für die OP seiner Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor der Tür. Geld, das er vermutlich Zachäus geben musste, weil Zachäus mal wieder zu viel wollte. Er weiß gar nicht, wie ihm gerade zumute wird. Jetzt kann er endlich Material kaufen, Waren produzieren und weitermachen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren und er muss plötzlich den halben Zoll nur zahlen. Er weiß gar nicht, was er tun soll, verändert seinen Preis, weil er kann jetzt auch günstiger verkaufen, weil er weniger abgeben muss. Und ein Dominoeffekt tritt ein. Eine Mutter kommt zum Markt und überlegt, was sie sich heute leisten kann, und sieht die neuen Preise. Alles zum halben Preis. Endlich kann sie wieder ein richtiges Essen für ihre Familie kochen. Die örtliche Polizei wundert sich. Heute gab es keine Krawalle auf dem Markt. Niemand hat sich beschwert. Alle waren irgendwie entspannt und ruhig. Der örtliche Lehrer muss mehr Stühle ins Klassenraum stellen, weil sein Haus ist voll. Die Kinder können zur Schule gehen, weil sie müssen nicht arbeiten, weil die Familie genug Geld hat. Der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein. Es gibt mehr Geld. Wir können neue Parks bauen und das Leben in Jericho schöner machen. Am Ende des Tages ist das kleine Gasthaus in Jericho vermutlich überfüllt. Die Menschen wissen nicht, wohin. In einem Tag hat sich alles verändert. Ihre Stadt, ihr Leben und sogar Zachäus. Jesus kam in diese Stadt. Wir würden heute ganz fromm sagen, das Reich Gottes kam in diese Stadt. Und wenn das ein Hollywood-Film wäre, diese Geschichte, dann stelle ich mir vor, dass Zachäus nicht im Gasthaus ist. Dass er vorbeiläuft, vielleicht reinschaut und sieht, dass sich die Menschen freuen. Und er zu diesem Baum geht und nach oben guckt und sich vielleicht denkt, und alles fing an, weil ich mich getraut habe, auf diesen Baum zu gehen. Amen.